Man sagte den Zwergen nach, dass ihnen Dinge wie Eisen und Gold wichtiger waren als Leute, weil es nur eine begrenzte Menge an Eisen und Gold in der Welt gab, während es immer mehr Leute zu geben schien. Solche Behauptungen stammten meist von Personen wie Herrn Windling. Dinge waren ihnen tatsächlich wichtig. Ohne Dinge stellten Leute kaum mehr dar als Tiere. Die Drucker drängten sich an der Tür zusammen und hielten ihre Äxte bereit. Dichter Rauch quoll aus dem Schuppen. Flammen tasteten nach den Dachvorsprüngen. Hier und dort gaben Wellblechteile nach und stürzten zu Boden. Ein qualmender Ball raste durch die Tür. Drei Zwerge schlugen danach und hätten sich fast gegenseitig getroffen. Es war Wuffel. An manchen Stellen rauchte sein Fell noch, aber seine Augen glänzten und er jaulte und knurrte nach wie vor. Er ließ sich von William hochheben, neigte die Ohren nach vorn und richtete einen triumphierenden Blick auf den brennenden Eingang.
»Das wär's dann wohl«, sagte Zacharissa.
»Vielleicht sind sie durch die Hintertür entkommen«,
meinte Gutenhügel.
»Budoni, nimm dir ein paar Jungs und sieh dort nach dem Rechten.«
»Ein tapferer Hund«, sagte William.
»Mutig passt besser«, erwiderte Zacharissa nachdenklich. »Das Wort hat nur 5 Buchstaben. In einer einzelnen Spalte wirkt es besser.« »Nein, tapfer geht durchaus, denn dann hätten wir tapferer Hund beißt Schurken. Das sähe ganz gut aus, findest du nicht?«
»Ich wünschte, ich könnte in Schlagzeilen denken«, sagte William und erschauderte. Im Keller war es kühl und feucht. Herr Nadel wich in eine Ecke zurück und klopfte auf die brennenden Stellen seines Anzugs.
»Hier sitzen wir in der Falle«, stöhnte Herr Tulpe.
»Glaubst du?« erwiderte Nadel. »Dies ist Stein. Steinerner Boden, steinerne Wände, steinerne Decke. Stein brennt nicht, klar? Wir brauchen hier nur abzuwarten, bis das Feuer dort oben erloschen ist.«
Herr Tulpe lauschte dem Prasseln und Zischen über ihnen. Rotes und gelbes Licht huschte über den Boden unter der Kellerluke.
»Die Sache gefällt mir nicht«, sagte er.
»Wir haben Schlimmeres erlebt.«
»Die Sache gefällt mir nicht.«
»Bleib ruhig. Wir kommen hier raus. Ich bin nicht geboren, um hier und jetzt zu braten.«
Die Flammen loderten bei der Presse. Einige spähte Büchsen flogen umher und versprühten brennende Tröpfchen. In ihrem Herzen brannte das Feuer gelb und weiß. Es knisterte nun an den metallenen Gestellen mit den Drucktypen. Mehrere Tropfen erschienen an den bleiernen, tintenverschmierten Regletten. Einige Sekunden schwammen Worte auf dem schmelzenden Metall. Unschuldige Worte wie »die«, »Wahrheit« und »mach dich froh«, um dann zu verschwinden. Erste dünne Rinnsale kamen unter der rotglühenden Presse hervor, auch zwischen den Kisten und den vielen Gestellen mit Drucktypen. Sie trafen sich, verschmolzen miteinander und setzten den Weg fort. Innerhalb kurzer Zeit verwandelte sich der Boden in einen glänzenden, fließenden Spiegel, der die orangefarbenen und gelben Flammen verkehrt herum zeigte. Auf Ottos Werkbank bemerkten die Salamander die Wärme. Sie mochten Wärme. Ihre Vorfahren hatten sich in Vulkanen entwickelt. Sie erwachten und begannen zu schnurren. Herr Tulpe stapfte wie ein gefangenes Tier im Keller umher, griff nach einem der Käfige und betrachtete die Geschöpfe darin.
»Was sind das für Biester?«
fragte er und stellte den Käfig wieder auf die Werkbank. Eine Sekunde später bemerkte er das Glas daneben.
»Und warum ist dieses Ding mit dem Hinweis »vorsichtig behandeln« markiert?«
Die Aale waren bereits ziemlich nervös. Sie spürten die Wärme ebenfalls, und im Gegensatz zu den Salamandern lebten sie in tiefen Höhlen und unterirdischen eiskalten Bächen. Dunkelheit blitzte, als sie protestierten. Der größte Teil davon sauste geradewegs durch Herrn Tulpes Gehirn, beziehungsweise durch das, was nach den diversen Drogenexperimenten davon übrig war. Doch Herr Tulpe benutzte es ohnehin nur selten, weil es zu sehr schmerzte. Er erinnerte sich kurz an Schnee, Tannenwälder, brennende Gebäude und die Kirche. Dort hatten sie Zuflucht gesucht, als er klein gewesen war. Er entsann sich an große, glänzende Bilder und mehr Farben, als er jemals zuvor gesehen hatte. Herr Tulpe blinzelte und ließ das Glas fallen. Es zerbrach auf dem Boden und wieder strahlte dunkles Licht von den Aalen. Erschrocken wandten sie sich aus dem Durcheinander der Glassplitter, glitten an der Wand entlang und krochen in die Ritzen zwischen den Steinen. Herr Tulpe drehte sich, als er ein Geräusch hörte. Sein Partner war auf die Knie gesunken und presste sich die Hände an den Kopf.
»Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Sie sind direkt hinter mir«,
flüsterte Herr Nadel.
»Nein, nur wir beide sind hier unten, alter Freund.«
Herr Tulpe klopfte Herrn Nadel auf die Schulter. Die Adern in seinen Schläfen schwollen an, als er zu denken versuchte und sich fragte, was es nun zu unternehmen galt. Die Erinnerungen waren verschwunden. Der junge Tulpe hatte gelernt, Reminiszenzen zu redigieren. Was Herr Nadel jetzt brauchte, so glaubte er, waren Erinnerungen an die guten Zeiten.
»Hey, weißt du noch, als Gerhard der Stiefel und seine Burschen uns in dem Tentkeller in Quirm in die Enge trieben?«
fragte er.
»Weißt du noch, was wir später mit ihnen gemacht haben?«
»Ja«,
sagte Herr Nadel und starrte an die Wand.
»Ja, ich erinnere mich.«
»Und dann der alte Mann in dem Haus in Genua«,
fuhr Herr Tulpe fort.
»Wir wussten nichts von ihm, nagelten die Tür zu und...«
»Sei still, sei still!«
»Ich wollte dich doch nur ein wenig aufmuntern.«
»Es war falsch, all die Leute umzubringen«,
sagte Herr Nadel leise wie zu sich selbst.
»Warum denn?«
fragte Herr Tulpe. Herr Nadels Nervosität ließ ihn ebenfalls unruhig werden. Er zog an dem Bindfaden an seinem Hals und spürte den daran hängenden Klumpen. In schweren Zeiten kann eine Kartoffel eine große Hilfe sein. Ein Platschen veranlasste ihn, sich erneut umzudrehen. Seine Miene erhellte sich.
»Oh, jetzt wird alles gut«,
sagte er.
»Sieh nur, es regnet!«
Silberne Tropfen fielen von der Kellerluke herab.
»Das ist kein Wasser«,
heulte Nadel und stand auf. Die Tropfen vereinten sich und wurden zu einem beständigen Strom. Er gluckerte sonderbar und sammelte sich unter der Luke, wo er zu einem kleinen Hügel erstarrte. Aber von oben kam immer mehr Nachschub, weshalb der silberne Hügel nicht nur höher wurde, sondern auch breiter. Nadel und Tulpe wichen an die Wand zurück.
»Das ist heißes Blei«,
sagte Nadel.
»Die Zeitung wird damit gedruckt.«
»Und wie viel davon kommt in den Keller?«
»Oh, hier am Rand kann das flüssige Blei höchstens bis auf 5 oder 6 Zentimeter steigen, denke ich.«
Auf der anderen Seite des Kellers begann Ottos Werkbank zu schwelen, als die silberne Flut sie erreichte.
»Wir brauchen etwas, auf dem wir stehen können«,
sagte Nadel.
»Während das Zeug abkühlt, was hier unten in der Kälte sicher nicht lange dauert.«
»Ja, aber hier gibt es nur uns. Wir sitzen in der Falle.«
Herr Nadel hob die Hand vor die Augen und atmete tief durch. Der silberne Regen hatte die Luft schon erheblich erwärmt. Er ließ die Hand wieder sinken. Herr Tulpe beobachtete ihn gehorsam. Herr Nadel war der Denker.
»Ich habe einen Plan«,
sagte er.
»Ja, in Ordnung.«
»Meine Pläne sind immer ziemlich gut, nicht wahr?«
»Ja, gelegentlich hast du Wunder vollbracht, habe ich immer gesagt. Zum Beispiel damals, als wir auf deinen Vorschlag hin...«
»Und ich denke immer an das Wohl der Firma.«
»Ja, natürlich.«
»Nun, dieser Plan, es ist kein perfekter Plan, aber... Ach, was soll's. Gib mir einfach deine Kartoffel.«
»Was?«
Herr Nadel streckte plötzlich den Arm. Nur wenige Zentimeter blieben zwischen Herrn Tulpes Hals und der Pistolenarmbrust.
»Keine Widerrede. Gib mir die verdammte Kartoffel. Dies ist nicht der geeignete Zeitpunkt für dich, mit dem Denken zu beginnen.«
Herr Tulpe vertraute weiterhin den besonderen Überlebensfähigkeiten von Herrn Nadel, als er sich die Schnur mit der Kartoffel über den Kopf zog und sie seinem Partner reichte.
»Nun«,
sagte Herr Nadel und die eine Seite seines Gesichts zuckte.
»So wie ich die Sache sehe...«
»Beeil dich«,
drängte Herr Tulpe.
»Das Zeug kommt immer näher.«
»So wie ich die Sache sehe...« »Ich bin klein, Herr Tulpe. Du könntest nicht auf mir stehen. Ich wäre keine Hilfe für dich. Du hingegen bist ziemlich groß, Herr Tulpe. Und ich möchte nicht, dass du leidest.«
Er zog den Abzug. Es war ein guter Schuss.
»Entschuldige«,
flüsterte er, als das Blei platschte.
»Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Aber ich bin nicht geboren, um hier zu braten.«